D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wie wollt ihr ins neue Jahr starten? Seid ihr bildungshungrig wie die Menschen im Zeitalter der Renaissance? Habt ihr bloß gute Vorsätze oder seid ihr dieses Mal anspruchsvoller? Besinnt ihr euch alter Werte, die verloren gegangen sind, die es sich aber vielleicht lohnen würde, wiederzubeleben? Fragt euch heute im letzten Hörsaal des Jahres Hans-Jürgen Bartsch. Die Renaissance war so eine Epoche, in der die alten Werte der großen Meister Roms und Athens wiederentdeckt worden sind.
Wenn das Wort Renaissance ertönt, sieht der Träumer vergangener Schönheit Purpur und Gold. Eine festliche Welt, sich badend in milder Klarheit, erfüllt von brausendem Klingen, Menschen bewegen sich in Anmut und Würde, unbekümmert um die Nöte der Zeit und das Wirken der Ewigkeit. Wir wissen, dass die Durchsetzung dieser Begrifflichkeit Renaissance sich erst im 19. Jahrhundert vollzieht. Also die Menschen im 18. Jahrhundert haben diese Epoche nicht Renaissance genannt. Renaissance ist zumindest in großen Teilen ein städtisches Phänomen und es ist ein höfisches Phänomen. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Das ist der Zeitraum, mit dem wir uns etwas intensiver beschäftigen wollen.
Georg Möhlich hat uns da schon auf seinen Vortrag eingestimmt. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Referent beim Landschaftsverband Rheinland. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Auf diesen Kern könnte man die Gedankenwelt zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert zusammenfassen. Der Mensch hat sich nach sich selbst zu richten und nicht nach dem Staat oder dem Papst. Oder jedenfalls sollte er selbst mit seinem Verstand darüber entscheiden, wem er zu folgen habe oder auch nicht. Georg Möhlich schildert uns jetzt in seinem Vortrag die Renaissance, Umbruch der europäischen Kultur, eine damals neue Zeit, die von den Künstlern Norditaliens ausging und zu einem geistigen Erwachen geführt hat.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte in meinem Vortrag Ihnen diese Umbruchssituation in der europäischen Kultur etwas näher bringen, werde aber auch ein wenig auf die Begriffsgeschichte und die Verwendungsgeschichte des Begriffes Renaissance eingehen. Beginnen möchte ich aber mit etwas ganz Aktuellem, und zwar mit einem kleinen Auszug aus einer Rede, die Anfang September 2014 im Deutschen Bundestag gehalten wurde. Das war eine Feierstunde anlässlich des 50. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges, also ein Erinnerungsdatum der deutschen Geschichte. In diesem Jahr ist ja nicht nur der Erste Weltkrieg ein großes Erinnerungsdatum, sondern eben auch der Zweite Weltkrieg 1939. Und zu diesem Anlass hat der Deutsche Bundestag den polnischen Staatspräsidenten Bronisław Komorowski eingeladen. Und der hat eine, wie ich finde, sehr interessante und nachdenkliche Rede gehalten. Und ich möchte aus dieser Rede eine kurze Passage zitieren und das etwas kommentieren. Also aus dieser Rede: Der Erfolg der europäischen Integration hatte seine Wurzeln in der Kultur, in einem ähnlichen Verständnis der Rolle des Menschen in der Welt. Was die Europäer verbindet, ist die Überzeugung, dass die Würde jedes menschlichen Wesens unveräußerbar ist. Im Sinne dieser Überzeugung gilt es, das gesamte Bildungswesen und die Rechtsordnung aufzubauen, das wirtschaftliche Geschehen zu gestalten und Institutionen des Staates einzurichten. Um diesen Personalismus herum müssen wir heute eine möglichst breite anthropologische Koalition von globaler Reichweite aufbauen, die das Primat der Person voraussetzt. Dies ist uns eine grundlegende Botschaft, die heute von Europa auszugehen hat und die dem Kontinent zu verkünden ist. Dieses Menschenkonzept gilt es zu verteidigen. Der Mensch als Person, als denkendes, freies und soziales Wesen, das mit unendlicher Würde ausgestattet ist. Zitat Ende. Wenn man will, ist das eine Zusammenfassung des anthropologischen Menschenbildes der Renaissance. Hier von einem polnischen Staatspräsidenten in einer Rede zu einem doch sehr, na sagen wir mal, nachdenklichen Anlass formuliert als Programm für ein zukünftiges Europa, wenn ich das sagen will. Man könnte in gewisser Weise sagen, das zukünftige Europa soll aufbauen auf den Elementen, die in der Tat in der Phase der Renaissance erstmals formuliert worden sind und eben auch in einem breiten Zusammenhang europäisch formuliert worden sind. Das ist vielleicht auch das Entscheidende an dem, was wir mit der Renaissance verbinden. Es ist eben ein durchaus europäisches Phänomen. Und ich will noch ein zweites Zitat am Anfang bringen. Das ist ein Zitat eines niederländischen Kulturhistorikers. Sie sehen, wenn man sich mit Renaissance beschäftigt, dann sind eben alle europäischen Nationen in diesem Diskurs miteinander verbunden. Hier in dem Falle Johann Heusinger, einer der bedeutendsten Kulturhistoriker der europäischen Geschichte. Der hat 1920, ist es erstmals veröffentlicht worden, einen Aufsatz veröffentlicht, das Problem der Renaissance. Ein wissenschaftskritischer Aufsatz. Dieser Aufsatz ist sehr häufig nachgedruckt worden, auch in deutscher Sprache sehr schnell übersetzt worden. Und da gibt es eine wunderschöne Formulierung, mit der er diesen Vortrag eingeleitet hat und auch dann die Publikation. Also Zitat: Wenn das Wort Renaissance ertönt, sieht der Träumer vergangener Schönheit Purpur und Gold. Eine festliche Welt, sich badend in milder Klarheit, erfüllt von brausendem Klingen, Menschen bewegen sich in Anmut und Würde, unbekümmert um die Nöte der Zeit und das Wirken der Ewigkeit. Alles ist reifer und voller Überfluss. Zitat Ende. Also dieses sehr ausformulierte Sprachbild, wie wir mit Renaissance umgehen, wie wir mit dem Begriff Renaissance umgehen, ist natürlich heute sprachlich etwas überholt, wenn ich das so sagen darf. Aber es beleuchtet nochmal den doch ganz zentralen Zusammenhang, dass die Epoche der Renaissance wie kaum eine andere Epoche der europäischen Geschichte, man kann das durchaus so verallgemeinern, fast nur positive Konnotationen hervorruft. Andere Epochenbezeichnungen, die wir haben, wie Absolutismus oder Französische Revolution oder das Zeitalter der Weltkriege, evoziert eben nicht nur positive Konnotationen, während die Begrifflichkeit Renaissance fast durchweg, wenn man von einzelnen besonderen Aspekten absieht, positive Konnotationen hervorruft. Man kann sich jetzt fragen, wie ist das eigentlich gekommen, dass so ein Epochenbegriff sich so als positiver Begriff bis heute erhalten hat? Ganz eindeutig hängt das damit zusammen, Renaissance beschreibt den Beginn der Moderne als einen Sieg des Fortschritts über die Autoritäten, die alten Autoritäten. Sie beschreibt eine Phase der freien Vernunft, die über kirchliche Bevormundung siegt. Sie beschreibt zudem den Ehrgeiz und die Leistungskraft der Menschen im intellektuellen Sinne. Sie beschreibt, wenn man so will, auf der einen Seite den Mythos der Moderne insgesamt. Also mit dem Begriff Renaissance wird also das, was wir als Moderne oder das Projekt Moderne sehen, historisch verortet. Und das ist bis heute eben ein Phänomen, dass das in der Geschichte so gewesen ist. Wir wissen, dass die Durchsetzung dieser Begrifflichkeit Renaissance sich erst im 19. Jahrhundert vollzieht. Also die Menschen im 18. Jahrhundert haben diese Epoche nicht Renaissance genannt. Die haben die anders benannt. Sie haben sie eben mit anderen Begrifflichkeiten versehen. Ganz entscheidend sind zwei Namen. Der eine ist der Franzose Jules Michelet und der andere ist der Deutsch-Schweizer, wenn ich das so sagen darf, Jakob Burckhardt, die da eben für uns bis heute maßgeblich diese Epochenbegrifflichkeit formuliert haben und letztlich auch durchgesetzt haben. Und es ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt, gerade bei Jakob Burckhardt, der ja die Renaissance in Italien als Maßstab untersucht hat und beleuchtet hat. Bei Jakob Burckhardt ist es halt so, dass diese Begrifflichkeit sich ausdrücklich auf Italien bezieht. Also Jakob Burckhardt schreibt kein Wort, wenn man so will, über Deutschland. Es taucht natürlich an einigen Stellen Bezüge zu Deutschland auf, aber das Buch ist kein Buch, das sich mit der Realität in Deutschland beschäftigt. Und interessant ist eben, dass diese Begrifflichkeit mit der Renaissance sich sozusagen durchgesetzt hat, obwohl sie mit einem französischen Begriff umgeht. Es ist ganz interessant, dass in dem nationalistischen 19. Jahrhundert sich ein französischsprachiger Epochenbegriff in Deutschland durchsetzt. Also sehr ungewöhnlich an sich. Das ist ja ein Phänomen, über das man nachdenken kann. Karl-Heinz Stierle hat mal in einem Aufsatz die Wortgeschichte der Verwendung des Begriffes Renaissance als Epochenbegriff im 19. Jahrhundert genau untersucht. Und er schreibt, und das möchte ich gerne als Zitat vorlesen, dazu: In der gesuchten Paradoxie von Burckhardts Titel für die die Gewohnheit des Sprachgebrauchs uns inzwischen unsensibel gemacht hat, ist eine ganze Geschichte der Epochenbildung, wie Nietzsche sagen würde, semiotisch zusammengefasst. Das französische Wort Renaissance, zum deutschen Fremdwort geworden, dient zur Bezeichnung einer italienischen Epoche als Ursprung der europäischen Moderne. Zitat Ende. Also eine Umdrehung, die da stattfindet, die aber in der Tat sich interessanterweise durchgesetzt hat und bis heute eben sprachprägend geblieben ist. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass es durchaus in anderen Wissenschaftskulturen andere Sprachformungen gegeben hat, eben die aber auch immer noch diesen Renaissance-Begriff benutzen. Also was ich eben schon erwähnt habe, diese Northern Renaissance, also die nördliche Renaissance, bleibt aber bei dem Renaissance-Begriff. Man hätte ja denken können, man nimmt einen anderen Begriff, weil der eben für Italien reserviert ist sozusagen. Nein, Renaissance hat sich eben als allgemeiner, universaler Epochenbegriff wirklich etabliert und ist, wenn man so will, auch in der heutigen Wissenschaftssprache Standard geblieben. Die Definitionsversuche, wann die Renaissance eigentlich einsetzt, wie lange sie dauert, das wäre ein abendfüllendes Programm. Damit will ich Sie aber an sich gar nicht so sehr langweilen. Konsens ist heute weitgehend, dass irgendwann im 14. Jahrhundert bestimmte Elemente, über die ich gleich noch sprechen werde, sich verfestigen im italienischen Raum und dass dann in einem langen Prozess, der sich bis ins 16. Jahrhundert hineinzieht, früher hat man die eigentliche Renaissance so irgendwo im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts enden lassen. Heute sieht man diese Phase der sogenannten Spätrenaissance etwas stärker noch ins 17. Jahrhundert hinein rübergleiten, wenn ich so sagen darf. Also auch auf der Ebene von Rezeptionsvorgängen nördlich der Alpen setzen dort eben zeitversetzt manche Dinge ein und viele der Errungenschaften der Renaissance und des Humanismus verfestigen sich ja eben erst im 16. Jahrhundert. Also wenn ich an die Veralltäglichung der Renaissance denke, das ist eine Begriffsprägung von Peter Burke, der interessanterweise in einer englischsprachigen Publikation den deutschen Begriff Alltäglichung benutzt, weil es das im Englischen nicht gibt, diese Fügung. Er will damit sagen, dass im Lauf des 16. Jahrhunderts sich die Elemente der Renaissance-Kultur veralltäglichen, dass sie sozusagen in der realen Welt des normalen Menschen, des gebildeten normalen Menschen und des privilegierten normalen Menschen, muss man fairerweise sagen, angekommen sind. Also Teilhabe an humanistischer Bildung, Teilhabe an Renaissance-Kultur wird etwas Alltägliches. Letztlich ist die Erfolgsgeschichte der Renaissance und des Humanismus noch weiter zu sehen, wenn man so will, bis in die Bildungstradition des 19. Jahrhunderts hinein. Nicht umsonst heißt das Gymnasium weitgehend humanistisches Gymnasium. Sie sehen also, da ist noch in der Begrifflichkeit, also das ist das Gymnasium, das eben Griechisch und Latein vermittelt, als Grundlage einer abendländischen Kultur, wenn man so will. Da ist diese Begrifflichkeit noch vorhanden, also zumindest im 19. Jahrhundert ist sie noch vorhanden. Also das sind alles Dinge, die mit dieser Begrifflichkeit zu tun haben. Und man könnte eben jetzt lange überlegen, wo setzt das genau ein? Ist es nun wirklich Petrarca oder ist es doch etwas später? Das ist, wenn ich so sagen darf, Spezialforschung und Spezialauseinandersetzung verschiedener Fachdisziplinen. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Im Großen kann man sagen, vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Das ist der Zeitraum, mit dem wir uns etwas intensiver beschäftigen wollen. Ganz wichtig ist ein Aspekt, den ich nochmal aufgreifen möchte. Renaissance ist zumindest in großen Teilen ein städtisches Phänomen und es ist ein höfisches Phänomen. Das sind die beiden Orte, wo Renaissance sich manifestiert. Und wichtig ist eben, anders als die Renaissancen des Mittelalters, denn es hat im Mittelalter durchaus auch schon Renaissancen gegeben. Sie haben vielleicht gerade in diesem Jahr, wer in Aachen sich die Karlsausstellung angeschaut hat, den Begriff der karolingischen Renaissance vielleicht gehört. Das bedeutet, dass auch in der Zeit Karls des Großen, also um 800 herum, in der Tat schon so etwas wie eine Renaissance in Gang gesetzt worden ist. Also bei Karl dem Großen eben vor allem die Aufgabe, das Wissen der Antike rüber zu retten in das Bild des Fränkischen Reiches, wenn ich das mal so zuspitzen darf. Und Karl der Große war es ja eben auch, der eben dafür gesorgt hat, dass um ihn herum ein Think Tank etabliert worden ist von Wissenschaftlern, die ihn beraten haben. Er hat viele Dinge angestoßen, die eine große Rolle gespielt haben. Aber im Unterschied jetzt zu der Renaissance, mit der wir uns beschäftigen, waren diese mittelalterlichen Renaissancen eben ganz klar in der Hierarchie angesiedelt. Nämlich in der Hierarchie der Klöster, der Schulen, der Hofschulen bei Karl dem Großen als Beispiel. Oder auch in den Klosterschulen. Da passierte das. Der Unterschied ist zu unserer Renaissance, wenn ich das so sagen darf, mit der wir uns hier beschäftigen wollen, dass sie eben in den größten und reichsten urbanen Ballungsräumen des damaligen Europas entstehen. Das ist vor allem natürlich der Raum Oberitalien. Das ist aber auch das nördliche Burgund, zu dem Teile Flanderns und der Niederlande, also was wir heute Niederlande nennen, gehört haben. Aber eben vor allem ist es Oberitalien. Und in diesem urbanen Ballungsraum war es eben so, dass in Italien die Trennung der Stände, wie sie im nördlichen Europa noch vorhanden war in den Städten, schon etwas aufgehoben worden ist. Dieser Raum Oberitalien, zu viele Kriege waren über diesen Raum hinweggeschwappt, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf. Herrschaftsbesitzwechsel, Verbannungen, Enteignungen, Vertreibungen ganzer Bevölkerungsgruppen, das war alles über diesen Raum hinweggegangen. Und hatte natürlich dafür gesorgt, dass eine große Phase der Instabilität da war auf der Ebene der politischen Organisierung. Großer Reichtum einzelner Familien, die sich eben immer mehr bereichern konnten. Andererseits gab es aber eben natürlich auch die Condottiere, also die Söldnerführer, die sich sozusagen auch in den Städten dann nach oben putschten und die Stadtherrschaft übernahmen. Also eine sehr unübersichtliche Situation, wenn man so will, in den oberitalienischen Städten. Aber gleichwohl ist das eine ganz zentrale Voraussetzung für das, was wir dann später Renaissance nennen werden, nämlich diese Verdichtung von Macht, wenn man so will, und Geld und einer neuen Herausforderung, wie sie sich eben in der Renaissance entwickelt hat. Und diese Herausforderung kann man ja an mehreren Elementen sich vor Augen führen. Ein zentrales Element, habe ich eben schon zumindest begrifflich von gesprochen, ist eben die Herausbildung des Humanismus. Auch der Humanismus ist ein Begriff, der sehr interpretationswürdig ist. Da stellt sich auch immer die Frage, wo setzt das ein? Was ist eigentlich das Neue daran, dass sich also Menschen mit antiken Texten beschäftigen, dass also Antike sozusagen vorbildhaft wird? Das sind Dinge, die sich im 14. Jahrhundert vor allem herausbilden, vor allem in Oberitalien. Die Studia Humanitatis, also das Studium der humanistischen Texte, darum geht es hier vor allem, entwickelt sich als neue Zugangsform zum gesamten Wissensspektrum. Sie wissen, dass die Humanisten sich sehr intensiv um antike Texte gekümmert haben, dass die also erstmals antike Texte in Originalhandschriften, in Klöstern und sonst wo zusammengesucht haben und sie dann auch versucht haben, kritisch zu kommentieren, um von diesen Texten zu lernen. Es war eben vor allem die vorbildliche Latinität von Cicero zum Beispiel, die eine ganz zentrale Rolle gespielt hat bei der Herausbildung einer humanistischen Herangehensweise. Es waren aber eben auch die Humanisten, die eben nicht nur die Schönheit der antiken Texte gesehen haben, sondern die sehr wohl auch den politischen Nutzen dieser Texte gesehen haben. Dass also die Art der Herangehensweise bei Cicero eben vor allem die Rhetorik, dass das eben Elemente sind, die durchaus auch einen politischen Nutzen entwickeln können. Politischer Nutzen heißt also, dass man mit Rede überzeugen kann. Also Rhetorik ist ja nichts anderes als die Überzeugungskraft, mit der Kraft des Wortes Inhalte zu vermitteln. Es waren dann eben Personen wie der Coluccio Salutati in Florenz im 14. Jahrhundert, der versucht hat, alle Cicero-Texte aufzufinden und zu benutzen, um eben von Cicero sozusagen zu lernen, wie man eben einen Zusammenhalt herstellen kann zwischen den verschiedenen Republiken, Stadtrepubliken, die es in Oberitalien gab. Oder eben wie Machiavelli, den wir ja immer so mit dem Machtbegriff verbinden, wie Machiavelli eben ein Kommentar zu Livius, also zu dem römischen Historiker Livius schreibt, als eine Art Handbuch der politischen Klugheit. Also er nimmt einen antiken Text und kommentiert den aus seiner heutigen Perspektive und entwickelt daraus so eine Art Handbuch der politischen Klugheit. Also Sie sehen, die Verwendung und die Benutzung von antiken Texten hat immer auch einen politischen Hintergrund oder kann einen politischen Hintergrund haben. Und das andere, was die Humanisten natürlich auch geschafft haben, ist die Herangehensweise, textkritisch mit den Zeugnissen der Antike umzugehen, überhaupt mit Texten kritisch umzugehen. Das, was wir Philologie nennen, also den wissenschaftlichen Umgang mit Texten, hat eben seinen Wurzelgrund letztlich genau in dieser humanistischen Herangehensweise. Die Humanisten haben eben auch sich um Texte gekümmert, um deren Wahrhaftigkeit und versucht, immer den besten Text herauszukristallisieren. Und das Ganze führte natürlich dann im 15. Jahrhundert, und jetzt kommen wir zu einer Schnittstelle in die Technikgeschichte hinein, natürlich im Zusammenhang mit der Erfindung der Buchdruckerkunst, zu der Möglichkeit, eben diese Texte in die Welt zu bringen. Sie sozusagen auf die Schnelle ist übertrieben, aber immerhin doch in großen Anzahlen zu publizieren. Neben dieser Entdeckung der Texte, der antiken Texte, der klassischen Texte sozusagen, gab es aber eben auch noch etwas anderes, nämlich, wenn man das so pathetisch sagen darf, die Entdeckung der Geschichte als etwas ganz Neues, was für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft dann auch ein zentrales Element war. Aber es war eben auch immer eine politische Auseinandersetzung, die da eine Rolle gespielt hat. Ein Name wie Poggio Bracciolini, der lebte von 1380 bis 1459, der bereiste also ganz Europa, um unbekannte Manuskripte zu finden und hat eben auch eine ganze Reihe wichtiger Texte gefunden. Das war dann die Geburt einer kritischen Philologie. Das war die Kunst, Texte in ihrer originalen Form wiederherzustellen, sie eventuell durch Studien mit Münzen, mit Statuen, mit Ruinen und anderen materialen Hinterlassenschaften der Antike anzureichern, um sozusagen immer näher an das antike Vorbild heranzukommen. Und diese Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit der eigenen Geschichte, lag natürlich für die Norditaliener sehr nahe, weil sie natürlich umgeben waren von Spolien, von antiken Gebäuden, von allem, was mit Antike zusammenhing. Und ein Jahrhundert später oder Jahrzehnte später erleben wir so etwas Ähnliches dann auch nördlich der Alpen, dass eben hier auch die Deutschen, ich nenne sie jetzt mal die Deutschen, also die Humanisten, dem damaligen Gebilde, was wir heute Deutschland nennen, dass die in der Tat eben auch angefangen haben, sozusagen vor Ort sich mit römischen Dingen zu befassen. Das war hier in Köln so. Köln ist, wie Sie alle wissen, eine römische Gründung gewesen. In Köln kann man heute ja noch antike Überreste unmittelbar sehen. Der Römerturm liegt nicht weit von hier entfernt und andere Dinge auch. Und das haben die Humanisten auch in Köln, die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, sehr intensiv getan. Das gilt genauso für Städte wie Augsburg, wo es eben einzelne Leute gab, oder in Nürnberg, wo eben auch antike Bezüge hergestellt worden sind. Also das war ganz wichtig. Und interessant ist auch noch, dass die Italiener natürlich vorbildhaft waren in der Herausbildung, einem eigenen Bewusstsein für die Vergangenheit, die sich auf Rom bezieht, aber eben doch die auch ein Selbstwertgefühl erzeugt hat. Und diese Dinge, die in Italien dann vorbildlich etabliert worden sind, die schwappten dann wirklich nach ganz Europa. Dafür ist in der Wissenschaft der Begriff der Diffusion genommen worden. Also dass diese Bilder sozusagen diffundieren auf den ganzen europäischen Kontinent. Und in der Tat, es waren dann eben auch die Humanisten nördlich der Alpen, die eben dann für ihre einzelnen Räume nationale Geschichten angefangen haben zu entwickeln. Also der Beginn einer nationalen Geschichtsschreibung, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf, liegt genau in diesem Kontext der Humanisten nördlich der Alpen, die entdecken, hallo, wir haben doch auch eine eigene Geschichte. Ganz zentral waren dabei natürlich auch das Auffinden von einzelnen Texten. De Germania, ganz zentral wichtig für die Herausbildung der deutschen humanistischen Rückbeziehung auf Deutschland. Der Text wird im 15. Jahrhundert entdeckt, wird dann relativ schnell publiziert, in Lateinisch natürlich, wird aber dann auch im 16. Jahrhundert übersetzt, also wird auch der allgemeineren Bevölkerung zugänglich gemacht. Also ein ganz wichtiger Prozess, der damit eingeleitet worden ist. Diese Erkenntnisse, das Besondere der eigenen Geschichte, das Besondere der historischen, politischen und gesellschaftlichen Konstellationen, Das hatte eine besondere Auswirkung, denn man entdeckte, dass man in einer Welt sich bewegte, die etwas Neues hatte, die in vielfältiger Weise teilhatte an etwas Neuem und sich aber immer wieder bezogen hat auf das antike Vorbild und zwischen der Jetztzeit für die Humanisten und für die Renaissance-Vertreter und der Antike lag eben dieses ominöse Mittelalter, was eben von den Humanisten dann eben auch als finster. Daher kommt unser Bild von dem finsteren Mittelalter. Das wird zum ersten Mal von Humanisten verwendet, dass das eben eine Epoche ist, die dazwischen liegt irgendwie. Dass aber auf der anderen Seite die Bezüge von der Jetztzeit, also von der Jetztzeit des 15. und 16. Jahrhunderts, sich sozusagen über das Mittelalter hinweg auf die Antike jeweils beziehen. Das geht auch im Bereich der Entwicklung eines Menschenbildes, aber es geht eben auch überhaupt um die Frage der Herausbildung eines Individualitätsbewusstseins. Das ist ja das, was den Humanismus und die Renaissance eben besonders ausgemacht hat. Die Entdeckung der Welt und des Einzelnen, das sind die beiden großen Komponenten, die da eine Rolle spielen. Überhaupt der Kult der Persönlichkeit, das ist etwas, was im Humanismus sich ausbildet. Das sind eben die Biografien, die da geschrieben werden sind. Das sind von Vasari die berühmten Künstlerporträts, die geschrieben werden. Es entsteht das Genre des Selbstporträts. Beispiel Dürer, aber man könnte auch viele andere Künstler natürlich jetzt hier nennen. Es entstehen auch Autobiografien. Es entstehen eben eine Fülle von ruhmbezogenen Äußerungen, die sich aber immer wieder auch auf die Vorbilder der Antike beziehen. Also Plutarch wird immer als Vorbild genommen. Der moderne Ruhm, wie Jakob Burckhardt geschrieben hat, entsteht. Das ist etwas ganz Neues, was es vorher in der Form nicht gegeben hat. Und, wie ich eben schon sagte, Nation, das Nationale, entwickelt auf einmal eine Dimension. Man kann jetzt darüber streiten, ob man den Nationsbegriff für diesen Zeitraum verwendet oder nicht. Das lasse ich jetzt hier mal beiseite. Aber das, was wir Nation nennen, bekommt hier eine neue Qualität. Die mittelalterlichen Nationes gab es ja schon vorher. Aber hier bekommt es eine neue Qualität, weil eben aus dem Selbstbewusstsein der italienischen Tradition heraus entstehen dann eben auch Schriftwerke von Flavio Biondo, ein päpstlicher Notar, der schrieb seit 1448 ein Werk, die Italia Illustrata. Das erleuchtete, oder man kann auch sagen, das berühmte Italien. Das war eine Art Topografie der italienischen Halbinsel. Die Städte und Regionen wurden jeweils auf ihre antiken Wurzeln zurückgeführt und bei jeder Stadt wurden die berühmtesten Bewohner, also da sind wir wieder bei dem Thema Ruhm, besonders herausgehoben und besonders beschrieben. Und dieses Projekt, wenn man das mal so nennen will, einer Gesamtdarstellung der italienischen Geschichte, schlägt dann über und wird eben in vielfältiger Weise nördlich der Alpen, in Deutschland, in Anführungszeichen, in Frankreich und so weiter aufgegriffen. Über die Alpen, das ist dann der große Schritt, was eben diese Bewegung der Renaissance sich eben dann auch im nördlichen Europa immer mehr umsetzt und dabei eben auch wiederum Veränderungen evoziert. Die Italiener, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, war natürlich die Kultur Italiens das zentrale Element. Und so war das im Prinzip auch bei den anderen Nationen. Sie entwickelten also ein Verständnis einer kulturellen Nation, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf. Das ist etwas ganz Neues, was da passiert ist. Und die nationalen Renaissancen, wenn man diesen Plural jetzt überhaupt verwenden darf, die entwickelten dann auch eine Eigendynamik. Es entstanden eben dann ähnliche Projekte. In Deutschland ist es verbunden mit dem Namen Konrad Zeltis, der eben so ein Programm einer deutschen Nationalgeschichte entwickelt hat, sie dann auch in Teilen selbst umgesetzt hat, aber ein wesentlicher Anreger gewesen ist für dieses Projekt einer Germania Illustrata, also genau diesen italienischen Begriff dann auch aufnehmend. Und das mit in einem Umfeld, der natürlich ihm auch die Möglichkeit gab, solche Projekte anzuregen. Er war sehr in der Nähe, gehörte zum Umfeld des Kaisers Maximilians I., eine ganz wichtige Bezugsfigur für die deutschen Humanisten, weil Maximilian I. eben eine sehr große Nähe zu dieser neuen Entwicklung hatte, der eben auch die Tradition der Poete Laureati, also der gekrönten Dichter in Deutschland einführte, das eben umsetzte, unter anderem eben auch Konrad Zeltis, der dazugehörte. Das war also eine Zusammenfassung von Intellektuellen, würde man heute sagen. Der Begriff ist ein bisschen problematisch für diesen Zeitraum, aber man kann ihn, glaube ich, doch verwenden. Also wir erleben hier eine ungeheuer breit aufgestellte kulturelle Bewegung. Und ich habe bewusst drei Texte ausgesucht aus unterschiedlichen Nationen oder nationalen Zusammenhängen. Einmal Sebastian Brandt, also aus dem deutsch-schweizerischen Kontext. Dann François Rabelais, also ein französischer Autor. Und eben der Italiener Geronimo Cardano, der seine Lebenserinnerung publiziert hat. Ich habe die Texte deshalb ausgewählt, weil sie unterschiedliche Genres bedienen. Also das eine ist ein Preislied auf einen Drucker. Das andere ist ein literarischer Text von Rabelais eben. Und das dritte sind eben Lebenserinnerungen. Und alle Texte verbindet diese ungeheure Erfahrung des Neuen, was diese Generation miterlebt hat. Also das fängt an mit Sebastian Brandt, 1457 geboren, Rabelais, 1494 circa geboren und Cardano, 1501 geboren. Also das ist die Reihenfolge. Und Sie finden hier eben sehr schön diesen enormen Schub, der da passiert ist. Also bei Sebastian Brandt, der schreibt ja, früher hatten die Städte praktisch gar keine Bücher. Heute aber findet man die Bücher auch im bescheidensten Haus. Also das ist diese Veralltäglichung, von der ich schon sprach. Er beschreibt dann sehr poetisch die Erfindung der Buchdruckerkunst im Rheinland. Das liegt ihm natürlich sehr nahe, dass er sich da auskennt. Interessant ist auch die Kritik, die er an den anderen Nationen da ausübt. Er sagt ja, Italien, du bist zwar das große Vorbild, aber so eine Erfindung hast du auch nicht hingekriegt. Das ist nur bei uns möglich gewesen. Und auch Frankreich wird natürlich etwas kritisiert. Und er schreibt jetzt hier auch wieder, sagt, ob weiterhin noch Barbaren, ihr nennet die Deutschen, da doch allein ihrer Kunst ist zu verdanken dies Werk. Also sozusagen, man soll die Deutschen nicht mehr Barbaren nennen, denn sie haben doch dieses tolle Element der Buchdruckerkunst hingeschafft. Und am Schluss, das ist dann auch eine Sache, das gehört in die Geschichte des deutschen Größenwahns, wenn man das mal so etwas übertrieben sagen darf. Am Schluss werden wir dann die übrige Welt besiegen. Da kommt also dann auch wieder so eine nationale Überhöhung mit rein. Das kann man auch so lesen, dass das also auch ein Beginn ist einer Übertreibung, einer nationalen Heraushebung. Sie kennen alle die Sichtweise auf Deutschland als das Land der Kulturnation, also Goethe, Schiller und so weiter und so weiter. Hier fängt das so ein bisschen an, also diese Überhöhung der deutschen Kulturleistung in so einer pathetischen Sprache, wie es da eben Sebastian Brandt gemacht hat. Vielleicht nochmal zur Orientierung. Der Text ist 1498 publiziert worden, zunächst in Latein, ist dann wenige Jahre später auch ins Deutsche übersetzt worden. Also wir haben hier auch schon den Prozess der Übertragung in die Volkssprache. Also das vielleicht nochmal zur Erläuterung. Bei Rabelais ist das eben Teil eines großen Romanwerkes, was bis heute ja noch in der Tat gelesen wird. Rabelais veröffentlicht diesen umfangreichen Roman Gargantua und Pantagruel ab 1532 in 5 Bänden. Und im ersten Buch des Pantagruel gewidmeten Teils findet sich der Brief des Vaters Gargantua an seinen Sohn Pantagruel, in dem er ihm sehr viele Anweisungen gibt. Das ist also quasi so eine Art von Modell des humanistisch sich bildenden universalen Menschen, was hier entwickelt wird. Also, der soll alle Künste kennenlernen, was bei uns alles heimisch geworden ist. Er beschwert sich jetzt über die Erfindung des Pulvers und der Mordgeschütze, das seien teuflische Einflüsterungen. Aber jetzt kommt eben ein schöner Satz. Also ward es möglich, dass selbst Räuber, Wegelagerer, Abenteurer und Stallknechte heutzutage gelehrter sind, als zu meiner Zeit die Pfaffen und Professoren. Ja, selbst Frauen und Jungfrauen trachten nach dem Preis und überirdischen Manna sicherer Gelehrsamkeit. Also er ermahnt dann seinen Sohn, das alles zu studieren, also sozusagen ein Studium Universale anzufangen, von der Arithmetik über Naturkunde. Also alles, was man machen kann, soll er bitte lernen. Er soll aber auch Musik studieren. Er soll Latein an Cicero sozusagen seinen Stil üben. Er soll die Sprachen kennenlernen. Also ein ganz breit angelegtes Studium Universale, was hier als Ideal hingestellt wird. Und er warnt nur vor den Astrologie und Sterndeuterei. Das sei Lug und Trug. Also das soll man nicht studieren. Aber alles andere ist ganz wichtig. In dieser literarischen Überhöhung, ich meine in dem Kontext dieses Romans, findet man hier so eine Art von Kulturprogramm der Renaissance. abgebildet in diesem Text. Und wenn Sie sich den dritten Text anschauen, das ist eben eine Lebensbeschreibung, ein Buch über das eigene Leben, De Propria Vita Liber, veröffentlicht von dem italienischen Arzt, Philosophen, Universalgelehrten, wenn man so will, Cardano, ist erst in dem 17. Jahrhundert gedruckt worden. Also es ist ein Text, den er geschrieben hat, der aber eben erst später dann als Buch publiziert worden ist, dann in sehr vielen Auflagen immer wieder nachgedruckt worden ist und auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Und ich habe Ihnen eine Passage rausgezogen, wo eben nochmal deutlich wird, was alles in dieser Zeit passiert ist. Hier kommt auch nochmal das Thema der Entdeckungsreisen dazu. Zu den allergrößten und allerseltsamsten Ereignissen natürlicher Art zähle ich in erster Linie dies, dass ich in dem Jahrhundert zur Welt kam, da der ganze Erdkreis entdeckt wurde, während den Alten nur wenig mehr als der dritte Teil bekannt gewesen ist. Da sieht man also auch, was an Wissen dazukommt, an Wissen über die Welt. Und das sind alles Dinge, die bei ihm, also bei Cardano, eine große Rolle gespielt haben. Er verweist dann noch auf andere Dinge. Da wird wieder das Pulver angesprochen, der Blitz in Menschenhand. Und er erwähnt den Magneten als eine neue Sache. Und er erwähnt natürlich auch nochmal die Erfindung der Buchdruckerkunst. Menschenhände haben dies alles gemacht, Menschengeist erfunden, was mit des Himmels Wundern wetteifern kann. Was fehlt uns noch, dass wir den Himmel stürmen? Also das ist dieser Zukunftsoptimismus des Renaissance-Menschen nach dem Motto, alles ist machbar. Wir haben das in der Hand. Wir haben die Welt erobert, wir haben die Welt entdeckt, wir werden alles erobern. Also das ist ein sehr zukunftsorientierter, man kann auch sagen Größenwahn, ja, der dahinter steckt. Aber es ist deutlich, glaube ich, in den drei kleinen Texten, dass diese Menschen, die jetzt zeitlich ein bisschen auseinanderliegen, aber alle in unserer Epoche sich bewegen, von ihren Lebensdaten her, dass diese Menschen schon wahrnehmen, was da an Umbruch passiert ist. Wir haben hier den seltenen Fall, dass sozusagen die Zeitgenossen schon begreifen, dass da etwas ganz Neues passiert. Das ist etwas, was im Mittelalter die Menschen nicht so wahrgenommen haben. Es ist ein Phänomen, das gerade in dieser Zeit des großen Umbruches, von großen Veränderungen im kulturellen Bereich, aber auch eben im politischen Bereich, dass da die Menschen, die sich eben mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigen, die sich mit dem Vorbild der Antike beschäftigen, wahrnehmen, dass sie in einer Zeit der enormen Veränderungen leben. Das fängt eben mit der Technik an, beispielsweise Buchdruck. Das geht aber auch weiter eben über Bildungswissen, was hier vermittelt wird, was eben in die Breite auch geht, eben über die Bildungsinstitutionen, dass das eben nicht nur einer kleinen Elite von eben, wie es früher war, von Mönchen in Klöstern vorbehalten bleibt, sondern in eine ganz breite Bildungsbewegung übergeht. Das sind Entwicklungen, die letztlich, wenn man so will, für die Menschen dafür gesorgt haben, dass sie das schon als Ensemble wahrgenommen haben. Die haben dafür jetzt nicht den Begriff Renaissance verwendet im Schnitt. Der Begriff Renaissance entsteht natürlich auch in der Zeit, Rinascimento als die Wiederentdeckung, Wiederbelebung, aber das ist nicht als Epochenbegriff verwendet worden, das haben wir eben nicht. Aber die Wahrnehmung, dass das eine Umbruchszeit ist, in der man lebt, der europäischen Kultur, das ist den Menschen schon, glaube ich, sehr deutlich gewesen. Und diese Veränderung der Lebensformen, die die Menschen erleben, das ist ja auch noch eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, dass sich ja auch vieles im alltäglichen Leben doch massiv verändert hat in der Zeit. Das könnte man jetzt noch weiter ausführen. Es sind ja auch Dinge, die über den Buchdruck dann laufen als zentraler Innovation, wenn man das so nennen mag, die eben dann dafür sorgen, dass eben auch Informationen schnell weitervermittelt werden können. Dass auch die Kosten für Wissen, wenn ich das mal so sagen darf, dramatisch nach unten gehen. Im Mittelalter war die Produktion von Handschriften enorm teuer. Durch den Vollzug der Erfindung des Buchdrucks wird Partizipation an Wissen für normale Bürger erreichbar. Ein revolutionärer Vorgang, der dahinter steckt. Das war ja nicht nur eine Produktion für eine kleine Elite, sondern wir haben ja durchaus Auflagenhöhen, wenn man das jetzt auf die Bevölkerungszahlen umrechnet, die durchaus mit heutigen Buchpublikationen vergleichbar sind. Also das ist schon eine Revolution, die da vollzogen worden ist. Und in den Texten, die ich Ihnen rausgesucht habe, vor allem bei dem Sebastian Brandt, wird das ja schön deutlich, dass eben die Bücher auf einmal überall sind. Dass also Menschen, die vorher keine Chance gehabt hätten, sich mit Wissen, Wissenschaft intensiver zu beschäftigen, dass die diese Chance auf einmal eingeräumt bekommen. Und insoweit ist, glaube ich, dieser Umbruch, der auch für die Menschen ein Umbruch war, ein Phänomen, das wir von außen, wenn wir es von heute an uns anschauen, natürlich immer nur von außen uns anschauen können. Aber ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass diese Umbruchssituation sehr breit in die Menschen hineingewirkt hat, in die Wahrnehmung der Menschen hineingewirkt hat und dass damit eben ein Epochenbegriff zur Verfügung steht, den man durchaus ja dann auch für verschiedene Bereiche verwenden kann. Der Schnitt, wenn man über alles hinweg sich die Sache anschaut, verdeutlicht dann doch, dass die Verwendung dieses Begriffes, glaube ich, Sinn macht, um eben diese Breite sowohl jetzt in der europäischen Dimension als auch in der inhaltlichen Dimensionen deutlich zu machen. Und um es nochmal zu sagen, bisher haben die Geistes- und Kulturwissenschaftler eben auch noch nicht einen adäquaten anderen Begriff gefunden, der diese sprachliche Verwirrung etwas auflösen würde. Also insoweit bleiben wir letztlich dann Schüler, wenn man so will, von Michelet und Burckhardt, zumindest was die Begrifflichkeit angeht. Was die Inhalte angeht, sicherlich nicht unbedingt, aber was die Begrifflichkeit angeht, stehen wir eben in dieser Tradition der Betrachtung dieser Epoche aus dem 19. Jahrhundert. Und das Faszinierende für uns heute, wenn wir uns mit der Renaissance beschäftigen, ist sicherlich die Verdichtung von Veränderungsprozessen auf einen überschaubaren Zeitraum und das eben in der europäischen Dimension. Das ist sicherlich was Besonderes, was diesen Zeitraum auszeichnet. Und letzter Satz. Wichtig ist mir nochmal, dass wir mit dem Renaissance-Begriff auch immer den Begriff der Moderne diskutieren. Also das, was wir Moderne nennen, da könnte man jetzt auch ein eigenes Symposium zu machen, ist einerseits geprägt durch das, was wir die klassische Moderne nennen, also der Zeitraum, ich sage jetzt mal grob gesagt, um 1900, irgendwie ganz salopp gesagt. Andererseits ist aber die Diskussion, wenn wir über Moderne reden, immer gekoppelt an die Entwicklungen im Renaissance-Zeitalter, weil da eben viele Grundlagen von dem gelegt worden sind, was wir bis heute diskutieren, im Guten wie im Schlechten. Also ich will das jetzt nicht nur idealisieren, im Guten wie im Schlechten. Also ich habe das Beispiel Bankenkrise genannt, das kann man sehr schön in der Renaissance auch diskutieren. Man kann auch sehr schön die Frage der Partizipation an politischer Macht in der Renaissance diskutieren und so weiter und so weiter. Ich will damit also sagen, viele unserer heutigen Diskussionen haben ihren Wurzelgrund, begrifflich, aber eben auch inhaltlich, in diesen beiden Jahrhunderten, wenn ich es mal so umreißen darf. Und von da aus finde ich, eine Beschäftigung mit der Renaissance kann sehr schön von heute ausgehen. Es ist keine antiquarische Sache, mit der wir uns da beschäftigen, denn vieles von dem, beginnend mit Geschmacksrichtungen im Bereich der Kunst bis hin zu eben den politischen Begriffen, den wirtschaftlichen Begriffen und vielen anderen Dingen, mit denen gehen wir heute noch um, als wären diese 500, 600 Jahre gar nicht da. Also wir leben immer noch, wenn man so will, in einer, ich will nicht sagen kausal Zusammenhang mit der Renaissance, aber zumindest in einem Gedankenzusammenhang mit der Renaissance. Und insoweit ist, glaube ich, der Begriff der Renaissance, den ich eben schon mal erwähnt habe, irgendwo auch zutreffend. Also unsere Welt ist eine Welt im Umbruch mit vielen Veränderungen, die wir in unserer Wahrnehmung schon mitbekommen haben, und es wird noch dramatischer werden. Die Wette halte ich. Sodass wir also, wenn wir uns mit einer solchen Umbruchszeit beschäftigen, wir uns auch immer mit uns selbst beschäftigen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb das eine besondere Faszination ausübt.
Georg Möhlich sprach auf dem Forum Renaissance, das der Bildungscampus Zeit für Wissen vom 24. bis 25. Oktober 2014 durchgeführt hat. Und weil jetzt auch für uns in wenigen Tagen schon ein neues Jahr beginnt, ist unsere D-Radio-Wissen-Reporterin Almut Knigge losgezogen und hat rund gefragt, wie es 2015 mit unserem geistigen Erwachen aussieht und alten, in hektischer Zeit längst verloren geglaubten Werten.
Der letzte Auftrag in diesem Jahr und eine ganz schön harte Nuss. Welche Werte fehlen euch? Welche würdet ihr euch zurückwünschen, sollte ich Menschen fragen? Mitten in der dunklen Winter-Weihnachtszeit. Da musste ich nochmal raus aus der kuscheligen Kerzenmöglichkeit zu Hause. Zwischen Einkaufsstress und Glühweingemütlichkeit. An was denkt man da zuerst, wenn es um Werte geht?
Muße. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Muße 2015.
Also Rückbesinnung mehr auf dich selber.
Ja, weil ich gerade selber einen Arsch voll zu tun habe, habe ich das Gefühl. Und deshalb bin ich gerade ein bisschen stark bei mir und meiner Familie.
Zurück ins Nest. Diese Zeit zwischen den Jahren ist, und nicht nur für mich, eine ganz besondere Zeit. Aberglauben war früher in dieser Zeit weit verbreitet und ist es noch. Wäsche waschen, nähen oder Staubwischen waren zu vermeiden, um ja kein Unheil heraufzubeschwören. Gegenseitige Besuche sollten hingegen Freundschaften festigen. In diesen Zeitraum fallen auch die Rauhnächte. Angeblich gehen Träume in diesen Nächten im neuen Jahr in Erfüllung. Und ich denke dann ganz fest an die Dinge des vergangenen Jahres, die mir nicht gefallen haben und hoffe, dass sie besser werden. Aber wie? Und dann hoffe ich noch, dass mir in diesen Nächten der Freiherr Knigge erscheint, damit ich ihn fragen kann, was kann man tun auf der Suche nach dem guten Leben?
Enthülle nie auf unedle Art die Schwächen deiner Nebenmenschen, um dich zu erheben.
So antwortet dann der Knigge und ich sage, aber alle sind doch auf der Suche nach dem guten Leben und hoffen es zu finden, aber nur für sich, nicht für die anderen. Und der Knigge nickt.
Man kann sich keine Niederträchtigkeit denken, deren ein Geizhals nicht fähig wäre.
Und dann dieser Neid. Immer hört man, das Materielle steht im Wege. Sonst wäre man bestimmt auch ein guter Mensch. Und manchmal denke ich, hier werden Ursache und Wirkung verwechselt. Und dann sagt er, damit die Lage der Menschheit besser wird, müssen die Menschen selbst besser werden. Oder auch,
Dankbarkeit ist eine Tugend. Wer dir Gutes getan hat, dem Ehre. Danke ihm nicht nur mit Worten, die ihm die Wärme deiner Erkenntlichkeit zeigen, sondern ergreife auch jede Gelegenheit, wo du ihm wieder dienen und nützlich werden kannst.
Aber ganz ehrlich, Dankbarkeit wird einem doch als Schwäche ausgelegt. Und dann weist er mich zurecht, weil das ja so auch nicht stimmt.
Sei ernsthaft, bescheiden, höflich, ruhig, wahrhaftig. Rede nicht zu viel und nie von Dingen, wovon du nichts weißt. Die Kunst des Umgangs mit Menschen besteht darin, sich geltend zu machen, ohne andere unerlaubt zurückzudrängen.
Aber ich finde, wer zum Beispiel Nachrichten über die moderne Arbeitswelt sammelt, sollte sich mit ausreichend Antidepressiva versorgen. Mobbing, Burnout, immer mehr Frustrierte, Mitarbeiterverachtung, immer mehr Vereinzelung. Wer da überleben will, ist sich am besten selbst der Nächste. Loyalität, die war einmal. Da kann man fragen, wen man will, was ich ja sollte und auch gemacht habe.
Also ich habe das Gefühl, dass man manchmal halt so sehr im Stress steckt und dann nicht so achtsam ist gegenüber anderen Leuten.
Also wenn es um Rückbesinnung geht, dann würde ich ja eigentlich sagen, sollte man wieder ein bisschen mehr an Familie denken und an die Leute, die in der Familie sind.
Man nimmt den Mensch gegenüber gar nicht mehr so richtig wahr, sondern ist nur damit beschäftigt, irgendwie ein Problem zu lösen, was man in dem Moment hat.
Verloren gegangen ist bei mir so ein bisschen die Work-Life-Balance, habe ich so das Gefühl. Das wäre optimierungsbedürftig. Ich muss mal schauen, ob ich da irgendwie dran schrauben kann. Ist ja nicht immer so einfach, weil alles, was man an Zeit hat, kostet einen ja, wenn man freiberuflich tätig ist, ja viel Geld.
Man muss schon irgendwie auch auf sich achten. Das ist wichtig, das ist vor allem für mich wichtig, weil ich sehr dazu neige, ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der anderen zu achten.
Toleranz, würde ich sagen, ist ein ganz wichtiges Stichwort.
Das hat der Knigge auch gesagt.
Da jedes Menschen Glückseligkeit in seinen Begriffen von Glückseligkeit ruht, so ist es grausam, irgendeinen zwingen zu wollen, gegen seinen Willen glücklich zu sein.
Eigentlich eines der schönsten Worte, die es überhaupt gibt, nämlich die Solidarität, die müsste eigentlich mal wieder in den Fokus gerückt werden, beziehungsweise bräuchte mal wieder eine Renaissance. Trieft zwar etwas, dieses Wort Solidarität, aber von Solidarität kann man sich ernähren.
Interessiere dich für andere, wenn du willst, dass sie sich für dich interessieren.
Also Achtsamkeit ist auch eine Form von Respekt, dir selber und anderen gegenüber, finde ich.
Wenn man sich das so anhört, der kniggische Geist scheint doch sehr verbreitet. Und die gute Nachricht ist immerhin, Werte, Respekt sind vergleichsweise leicht zu produzieren.
Ohne Begeisterung, welche die Seele mit einer gesunden Wärme erfüllt, wird nie Großes zustande gebracht.
Schon wer ihm den anderen beweist, hat gute Chancen, ein wenig davon zurückzubekommen. Aber Respekt heißt ja nicht nur gehorchen. Respekt heißt auch selbstständig sein, eigenverantwortlich, Nehmerqualitäten haben, sich nicht immer sofort beleidigt zur Seite drehen, sondern den Kopf hochtragen. Und denen, die Gesinnung mit Respekt verwechseln, offen ins Gesicht sagen, ihr könnt uns mal gern haben.
Empathie und Toleranz anderen gegenüber, die anders denken, die anders glauben, das würde ich mir wünschen, dass das so ein bisschen mehr wieder ins Gleichgewicht kommt. So, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Mittelalter wieder kommt, dass das Mittelalter wieder zurückkommt und das möchte ich nicht.
Almut Knigge mit einer geistigen Vorausschau auf das neue Jahr. Dann hören auch wir uns wieder, wenn wir unsere Renaissance-Reihe fortsetzen. Und auch wir beginnen jetzt neu zu zählen. Seit unserer Neuausrichtung im Februar haben wir euch mit inzwischen 90 Hörsälen bedient. Und weil ihr unsere Inhalte so fleißig nachverfolgt habt, gehen wir mit der Bewertung bester neuer Podcast des Jahres 2014 aus dem Rennen. So sieht es die deutsche Redaktion der Internetplattform iTunes, die uns und sich mit diesem Prädikat schmückt. Vielen lieben Dank euch dafür und einen guten Rutsch in eine neue und erfolgreiche Epoche uns allen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.